Und beliebe ich eine Geschichte rauszuwählen. Und dann dachte ich, naja, gut, die Mose-Geschichte und tausendmal in der Jungschar, Kindergarten, Jugendkreis, weiß was ich gehört, kenne ich doch alles. Lese ich mir die durch und bin sehr wahnsinnig dabei geworden, weil irgendwie diese Kinderkirch- und Jungschar-Geschichte irgendwie so platt gebügelt war, dass ich sie beim Bibellesen eigentlich nicht mehr wiedererkannt habe. Ja. Und was ich heute mit euch machen möchte, ist so die Story von, wo Mose geboren wird, bis zu dem, dass er dann vor den Pharao tritt oder zurück wieder nach Ägypten läuft, die nochmal frisch anzugucken. Bisschen zu unterfüttern. Auslegung traue ich mir nicht zu. Das heißt, viele Fragen bleiben offen. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass ihr euch auf diesen Weg mitbegebt. Um jetzt nochmal zu sammeln, was wir eigentlich noch an diesen Schul-, Kinderkirch- und sonst was Geschichten haben, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich tue hier kleine Schnur aufhängen. Auf den Tischen sind DIN A4 Blätter und Addings liegen rum und dann könnt ihr in der Reihe mal so kurz besprechen, an was könnt ihr euch denn erinnern von dieser Mose-Geschichte, von Geburt bis zur Rückkehr von wo er dann vor den Pharao tritt, weiter bitte nicht, und malt einfach auf, keine Ahnung, wenn euch einfällt, wird in eine Schachtel gelegt und auf Nil drauf gelassen, so, dann malt er halt eine Schachtel und dann kommt er einfach vor und hängt das hier auf, hier fängt die Geburt an, hier kommt er vor den Pharao. Ja? Und go. So. Ein ganz tolles Kunstwerk noch. Ah, oh, sieh einen an. Das hier gehört hier irgendwo hin. Also, wir gucken das Ganze mal zusammen an, was wir zusammengetragen haben. Sieht schon mal super aus. Wir fangen hier an. Mir wurde das gerade schon ausgelegt, was das sein soll. Das hier sind die hebräischen Hebammen, die Nein sagen. Warum sagen die Nein? Genau, die sollen die Kinder töten. Wer hat das angeordnet? Der Pharao hat gesagt, so, bringt mal alle männlichen Neugeborenen um. Die Hebammen sagen nein, es sind leider nur zwei, ihr habt vier gemalt. Hier das berühmte Bötchen, wo die Pharaonentochter den Mose findet und sich freut. Ein bisschen gehen die Arme nach oben. Hier genauso das gleiche. Oh, wie süß, sagt es, und das Kind schreit. Ja, Baby in Kiste. Was ist das hier? Ah, okay. Ja, super. Genau, die Mutter von Mose kriegt im Grunde das Kind wieder zurück und stillt es dann. Ja. Danach, sobald er nicht mehr gestillt werden muss, ist hier Mose mit dem Hut und lernt Hieroglyphen, Mathe und macht Hausaufgaben. Wird nämlich am Königshaus ausgebildet. Dann das, was euch scheinbar am wichtigsten ist. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Bilder über den Mord. Ja. Mose bringt einen ägyptischen Aufseher um. Dann, ich glaube, das Blatt kommt weiter nach vorne. Ist Mose an einem Brunnen und hilft einer Frau. Sehe ich das richtig? Das kam hier aus der Reihe. Ja. Das ist eine Tochter vom Priester aus Midian. Und genau, der hilft, den Wasser zu schöpfen. Dadurch, zack, Heirat. Und darf die Schafe hüten von seinem Schwiegervater. Und dann auch zentraler Punkt, den ich, finde ich, in der Jungschau- und Kinderkirche viel gehört habe, hier der brennende Dornbusch, der sagt, Mose, Mose, zieh deine Schuhe aus. Und Mose sich fragt, was ist hier los? Und hier ganz am Ende steht er vor dem Pharao mit einer weiteren Person namens Aaron. So, das ist die Story, die wir hauptsächlich hängen geblieben ist mit dem Mord und Totschlag. Ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich gehe hauptsächlich von dem Dialog aus, den hier Mose mit Gott zusammenführt, oder Gott mit Mose am Dornbusch. Und dann schauen wir immer ein bisschen nach hinten in die Story und schauen, was würde ich denn dazu sagen? Was hat Gott gesagt? Wie sieht das Ganze aus? Mose ist in der Wüste, tut seine Schafe hüten und siehe, da erschien ihm der Engel Jehovas in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Ja? Also er nimmt das erstmal auch gar nicht irgendwie als was Göttliches wahr, so, sondern so, oh, der Dornbusch brennt, verbrennt nicht, gehe ich mal hin. Ja? Also er wartet überhaupt nicht, dass da jetzt was Großartiges kommt. Und als Jehova sah, dass er hinzutrat, finde ich sehr interessant, der Erzähler steht irgendwie draußen und beschreibt, was der Jehova sieht und was er macht. Und als Jehova sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusche zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. So. Und mit dem hier bin ich, hat er plötzlich was losgetreten. Gott fängt sofort mit einem Monolog an und Mose hat immer mal wieder was einzuwenden. Insgesamt 5 Mal gibt er einen Kommentar dazu und Gott redet relativ viel und direkt nach diesem Hier bin ich, gibt Gott gleich sein ganzes Mission Statement, sagt folgendermaßen, ich bin der Gott deiner Vorväter, Abraham, Isaac etc. Ich habe das Elend gesehen, was bei euch passiert ist hier mit Sklaverei etc. Ich will euch herausführen, ich will euch ein Land geben von denen und denen. Ich habe das Elend gesehen, Mose. Geh doch hin. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Das ist der erste Einwand. Wer bin ich, dass ich das machen sollte? Zu dem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass es so um die 80 rum ist, weil wo er von Pharao tritt, ist er 83, steht in der Bibel. Also 80 Jahre da draußen gewesen. Warum? Warum ich? Ja. Und ich als Benjamin, wo ich die Geschichte mir durchgelesen habe, habe ich gedacht so, ey, ganz ehrlich, wenn nicht der Typ, wer dann? Ja? Geboren als Hebräer, wird er von der Pharaonentochter rausgefischt, gerettet, darf nochmal kurz bei seiner Mutter sein und wird dann hier am Hofe des Pharao König von Ägypten, großgezogen, High Society, weiß, wie die ganze Geschichte läuft. Irgendwie doppelte Staatsbürgerschaft, wenn der nicht beide Seiten kennt und wenn der nicht weiß, wie man vor den Pharao tritt, wer dann? Ja? Und noch einen Punkt fand ich irgendwie interessant. Scheinbar kann der ganz schön zornig werden und um Gerechtigkeit kämpfen. Ja? Hier diese Totschlaggeschichte. Wo er sieht, da ist ein ägyptischer Aufseher, der schlägt den Hebräer und der guckt sich um, schaut, ob niemand zuguckt, er schlägt ihn und verscharrt ihn im Sand. Das ist schon eine Nummer, die macht man mal nicht einfach so. Und eine Story, wo ich auch noch mal kurz vorlesen möchte, zitieren möchte, ist die hier. Also dann flüchten muss, weil der Pharao ihn umbringen möchte wegen diesem Totschlag, rennt er also in die Wüste und der Priester von Midian hatte 7 Töchter, hier seht ihr nur eine davon, und sie kamen und schöpften und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Und die Hirten kamen und trieben sie hinweg. Da stand Mose auf und half ihnen und tränkte ihre Herde, ja, schaffte ihnen zu ihrem Recht. Und sie kamen zu Reguel, ihrem Vater, und er sprach, warum seid ihr heute so bald gekommen? Und sie sprachen, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten errettet und hat auch sogar für uns geschöpft und die Herde getränkt. Also finde ich irgendwie cool, kämpft irgendwie für das Recht der Frauen hier und Auch wieder, um meine Ägypter-These zu stützen, die sieben Töchter beschreiben ihn als ägyptischen Mann. Also er wird von außen auch voll als Ägypter wahrgenommen. Ne? Der lebt das. Also das hätte ich Mose gesagt. Junge, du bist für den Job geschaffen, auch wenn du schon alt bist. Gott sagt irgendwie was anderes. Und zwar, und Gott sprach, und er sprach, weil ich mit dir sein werde. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten rausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Ja. Weil ich mit dir sein werde. Nix, Mose, du bist es, du kannst es. Ich bin dabei. Und irritierend finde ich das Zeichen. Das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk rausgeführt hast, wirst du hier an der Stelle auf diesem Berge stehen und ihr werdet auf diesem Berge Gott dienen. Das finde ich ein seltsames Zeichen, das nervt mich auch. Kann ich euch auch nichts weiter dazu sagen. Das ist wie wenn ich sage, das steht im 2. Mose 12. 2. Mose 2, Vers 12. So. Das ist wie wenn ich sage, Daniel, ich glaube, dass du ein Hochhaus bauen kannst. Das Zeichen, dass ich das glaube, ist, wenn du das Hochhaus fertig hast, stehst du oben drauf. Gut, dann mache ich mal weiter. Mose hat wieder was einzuwenden, verständlicherweise. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie zu mir sagen werden, welches ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Nach der Frage, wer bin ich denn, dass ich das machen soll? Kommt jetzt die Frage, wer bist du denn? Ja, was soll ich sagen? Was ist dein Name? Und ich habe von Martin Buber ein Buch gelesen, das ist ein jüdischer Religionsphilosoph, der darüber geschrieben hat. Und da fand ich einen ganz spannenden Umstand, dass er gesagt hat, in der ägyptischen Religion hat man den, war alles sehr, sehr strikt und streng. Ja, man hat die richtigen Sachen gemacht, die richtigen Namen gesagt, dann hat man schon alles gut gemacht. Und allerspannendste Stelle fand ich, wenn man unbedingt was von dem Gott wollte, dann hat man ihm gedroht, dass man seinen Namen, ja, der Name umfasst ja irgendwie das Ganze des Menschen und beschreibt ihn, dann hat er gesagt, wenn ich von dir was will, pass auf, wenn du nicht machst, was ich will, lieber Gott, dann verrate ich deinen Namen an die Dämonen. Ja? Und so eine Art und Weise Macht sozusagen über diesen Gott zu bekommen und zu zwingen. Und mit dem Hintergrund, ob das jetzt so ist oder nicht ist, finde ich das einen spannenden Gedanken, dass Mose an der Stelle sagt, sag doch mal deinen Namen. Ne? Irgendwie will er den zu fassen bekommen. Ja? Der Gott hat gesagt, hallo, ich bin der Gott deiner Vorväter. Ja, wer bist du denn? Ich will dich irgendwie fassen. Ja? Vielleicht will ich auch Macht über dich bekommen. Und in dem Hintergrund finde ich das super spannend, dass Gott zu Mose sagt, ich bin der, ich bin. Ja? Ein Stück weit auch so eine, was willst du? Willst du meinen Namen? Ich bin der, ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Da kann man ja 1000 Predigten drüber halten über diese Stelle. Habt ihr sicherlich auch schon ein paar gehört. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja. Also entweder finde ich es spannend, das so ein bisschen als Ausweichen zu nehmen oder eben auch, Gott ist irgendwie wandelbar, er ist dabei, er ist nicht Er ist nicht festzusetzen, nicht unter einen Namen zu klatschen. Ja, er ist dabei. Er sitzt nicht in irgendeinem Tempel und hockt fest, sondern irgendwie ist er dabei. Und nachdem der gesagt hat, dass ich bin, hat mich zu euch gesandt, macht er im Grunde nochmal den kompletten Monolog, den er am Anfang gemacht hat, sein ganzes Mission Statement plus, dass er von Pharao stellen soll, plus dazu, dass ganz Israel ausziehen wird und die Nachbarinnen, den Hebräerinnen noch silberne Küchengeräte mitgibt und sie alle gehen werden. So. Dritter Einwand von Mose. Also erst, wer bin ich? Wer bist du? Und dann geht es eigentlich nach außen und Mose antwortete und sprach, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, Jehova ist dir nicht erschienen. Ja, wie beweist das, wenn du in der Wüste am Dornbusch mit deinen Schafen hockst und Gottes Stimme dir zu dir rausspricht und dann kommst zurück und sagst, ja, Jehova hat gesagt, also hier bin ich und ich soll euch alle mitnehmen. Irgendwie nicht glaubwürdig. Und ich will auch nochmal zu einer Story gehen, nämlich hier in dem Bereich auch wieder. Mose schlägt ja den Ägypter tot und er ging am zweiten Tage aus und siehe, zwei hebräische Männer zankten sich. Da sprach er zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Und er, der Schuldige, sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Weil das ist eine seltsame Story, oder? Ich meine, da kommt einer aus dem Königshause dahergelaufen, ja? Draußen zu den Arbeitern, zu denen, die unterdrückt werden und fragt, willst du irgendwie ein bisschen die Sache schlichten, frage, warum schlägst du den anderen? Und dieser kleine Typ muckt auf und sagt, ey, warum, wer glaubst du, wer du bist? Ja? Ich kann mir vorstellen, dass sowas da dann auch nachhalt. Wie kommt er dann zurück und sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Und wiederum kommt eine Stelle, die mich sehr irritiert, die ich mit euch teilen möchte. Da sprach Jehova zu ihm, was ist das in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Und jetzt kommt folgendermaßen, Gott gibt Mose drei Show-Elemente an die Hand, mit denen er beweisen soll, dass er Wort bekommen hat von dem Gott der Vorväter. Und ich will mal kurz in die Runde fragen, bis an die Mose-Geschichte, wie habt ihr Gott wahrgenommen in den Abraham-Geschichte, Noah und so weiter? Wie ist da Gott erschienen? Was für ein Gott war das? Schmeißt rein. Der Schöpfergott, der alles zusammenbastelt hat und wieder auseinanderschmeißt, Sintflut meinst du wahrscheinlich? Oder Babel, ja? Die Leute ein bisschen verstreut. Gott, der redet. Wie redet er? Okay, er redet zu Abraham. Wie, auf welche Art und Weise? Was für ein Typ ist der Gott? Er gibt eine Verheißung für ihn und sein Volk, ja. Gut. Er erteilt Aufträge, ja. Sagt, geh doch hin, mach doch dies. Er lässt mit sich verhandeln, ja. Ja, also Gott bringt jetzt schwierige Situationen und fordert heraus. Okay, er schützt nicht nur, er bringt einen auch in Schwierigkeiten. Also es ist irgendwie ein Gott, der halt auch immer persönlich mit den Leuten irgendwie arbeitet. Was ich jetzt irritierend finde an der Stelle, sagt Gott, naja, wenn die Israeliten nicht glauben sollen oder die Hebräer nicht glauben sollen, dass ich dich gesandt habe, dann mach Folgendes, nimm mal deinen Stab und schmeiß ihn auf den Boden, das kann ich an der Stelle schon, und es wird zur Schlange. Ja. Mose erschrickt und rennt weg. Ja. Also ich wäre schon beim Dornbusch weggerannt, aber jetzt rennt er weg, nachdem sein Stab zur Schlange wird. So. Und Gott sagt ihm, nee, bleib mal schön hier, fasst die Schlange am Schwanz. Da wollte ich sagen, lieber Gott, hast du mal D-Max geguckt, die Schlangenfänger oder so. Eine Schlange fasst man am Kopf und nicht am Schwanz, weil man muss ja am Schwanz fasst, dreht sie sich rum und beißt dir einfach in die Hand. Deswegen muss sie vorne am Hals packen, direkt hinter dem Kopf. Aber damals gab es noch keinen D-Max. Also ist schon eine Vertrauenssache. Und Mose fasst die an und es wird wieder zum Stock. Ja? Hintergedanke, der mir dabei auch noch kam, die in Ägypten, der Pharao hat ja auch so eine Schlange oben drauf gehabt. So. Schlange bedeutet, war in der Symbolik, war für Leben und Macht. Und Gott sagt, naja, wenn sie dem Zeichen nicht glauben, ich gebe dir noch was an die Hand, steck mal deine Hand ins T-Shirt rein, mach das, zieh es wieder raus und zieh Schweiß wie vom Aussatz. Und Gott sagt, steck sie wieder rein, zieh es wieder raus und zieh es wieder gesund. Und dann werden die Israeliten glauben. Und wenn sie das nicht glauben, gebe ich dir zur Sicherheit noch einen dritten super Show-Effekt mit. Nimm Wasser aus dem Nil, kipp es auf den Boden, es wird zu Blut werden und dann glauben sie es. Und ich finde es so seltsam, weil ich den Gott, den ich da in diesem Alten Testament zum Beispiel bisher gesehen habe, würde ich nicht mit diesen Sachen in Einklang bringen. Also wenn ich zu euch komme und sage, Jesus hat zu mir gesprochen und das, dass ihr mir glaubt, ich schmeiße das Mikrofon auf den Boden, wird Schlange und wieder zurück. Das heißt, es hat doch nichts mit dem Jesus zu tun, den wir kennen. Also ich finde es eine seltsame Sache und lasse ich auch mal wieder so stehen. Jetzt kommen wir auch wieder an eine gute Stelle. Mose tut sich immer noch wehren. Ja. Und auch viel bekannte, Mose war kein guter Redner oder so, sagt man ja oft. Und jetzt lese ich mal die Stelle vor und ich weiß nicht, was der Schreiber damit bezwecken wollte oder ob Mose einfach ein super guter Lügner war oder warum. Und zwar, Mose sprach zu Jehova: Ach Herr, ich bin kein Mann der Rede, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Was eine Rhetorik. Oder? Ich meine, so spricht keiner, der nicht sprechen kann. Ja. Finde ich seltsam. Ja. Mal wieder. Und Jehova sprach zu ihm: Wer hat den Menschen den Mund gemacht? Wer macht stumm? Oder taub, oder sehend, oder blind. Nicht ich, Jehova. Und nun geh hin, und ich will mit deinem Munde sein und dich lernen, was du reden sollst. Und Mose sprach, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn Jehovas wieder Mose, und er sprach: Ist nicht Aaron, der Levit, dein Bruder? Ich weiß, dass er reden kann. Und gibt ihn dann Aaron an die Seite. Was für ein dreister Typ. Ich meine, Gott gibt ihm fünfmal, sagt er ihm, was er machen soll. Fünfmal gibt er ihm Tricks an die Hand, sagt, was er will, sonst was. Sagt, ich bin dabei. Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Das ist richtig schwäbisch eigentlich. Gell? Und jetzt gehe ich noch drei Schritte über die Story hinaus. Über den Dornbusch hier hinaus. Und zwar, Mose geht zurück zu seinem Schwiegervater und sagt zu ihm, lass mich doch gehen. Also er scheint das geschluckt zu haben, er geht jetzt lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, dass ich sehe, ob sie noch leben. Und Jethro, sein Schwiegervater, sagt, geh hin in Frieden. Mose, du hast irgendwie einen anderen Auftrag gegeben. Das ist eine Halbwahrheit, die du da erzählst. Ja, ich will doch gucken, wie es meinen Brüdern geht. In Ägypten darf ich gehen. Ja, geh doch hin. Und daraufhin sagt Gott, ja, es ist Zeit, dass du gehen kannst. Niemand mehr in Ägyptenland trachtet nach deinem Leben. Und Mose setzt seine ganze Familie auf Esel und sie reiten los. Und Gott spricht wieder zu ihm. Wie steht nicht da, weder durch Dornbusch, durch sonst was. Steht einfach nur, und Gott sprach, gibt nochmal die komplette Mission. Mose mit auf den Weg, was er machen soll. Du gehst jetzt alle dahin. Du sagst zu den Ältesten, was du willst, was du machst, warum wir hier hingehen sollen. Du gehst zum Pharao, machst die Tricks hier mit dem Stab und so, machst auch noch vor dem Pharao, fällt ihm zu der Stelle ein. Und dann kommt die seltsamste Stelle, mit der ich auch beenden möchte, weil sie mich so dermaßen irritiert hat. Ich mag euch auch irritieren. Mitten in dieser, in diesem Satzgefüge, dass Mose also gehen soll, kommt folgende Stelle, die ist wirklich aus dem Text raus. Ich lese einfach geschwind ein bisschen davor, lasst euch nicht einlullen. Und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht Jehova, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, ziehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten. Und es geschah auf dem Wege in der Herberge, da fiel Jehova ihn an und suchte ihn zu töten. Da nahm Zippora, seine Frau, einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach, vor, du bist mir ein Blutsbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sprach sie Blutsbräutigam der Beschneidung wegen. Und Jehova sprach zu Aaron, geh hin und entgegen der Wüste und so weiter. Wo ich das gelesen habe, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für eine Story? Mose läuft jetzt also endlich los, ja, nach dem 5000. Mal, dass er gehört hat, um was es geht. Und dann, es geschah auf dem Weg in der Herberge, was für eine Herberge auch immer, da fiel Jehova ihn an und suchte ihn zu töten. Hat mich aufgeregt. Was soll mir das sagen? Was soll das mir bringen? Und gibt es einige Auslegungen, die das auf die Beschneidung beziehen und sonst was. Martin Buber sagt zu der Stelle eigentlich nur folgendermaßen, dass er auch nicht so viel reininterpretieren möchte. Er stellt es nur in eine Reihe mit den Sachen von Stellen, wo Gott mega herausfordert und den er berufen hat, voll mit reinnimmt, mit voller Gewalt. In meinem Abraham hat er gesagt, hier, ja, du kriegst einen Sohn, krieg das endlich als alter Mann. Dann sagt er, ja, jetzt bitte opfern. Oder Jakob, der von Gott vermöbelt wird, bis er nicht mehr laufen kann. Und auch hier irgendwie Mose macht endlich das, was er irgendwie machen soll. Und da fiel Jehova ihn an und suchte ihn zu töten. Wer ist dieser Gott? Frage ich mich manchmal. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aus dem Mose, den Anfang dieses Mose, rausgeholt aus der brav gebügelten Kinderecke. Mose mit seinen 83 Jahren hat es irgendwie bisher in der Geschichte komplett verbockt. Einzige Mal, wo irgendwas sinnvoll funktioniert, ist hier am Brunnen. Ansonsten ist mir aufgefallen, es sind nur Frauen die Helden in der gesamten Geschichte bisher. Die Hebammen, die sich weigern, die Pharaonentochter aus dem bösen Regime, ja, die ihn rettet, die Mutter, die ihn versteckt, die Schwester, die ihn wieder zurück in die Family bringt. Die sieben Töchter, die ihn in die Familie dann im Grunde mit reinnehmen. Und ganz am Ende seine Ehefrau, die ihn vor dem Jehova rettet, indem sie was an die Beine schmeißt. Manchmal fühlt man sich vielleicht noch mit seinen, in seinem Alter, dass man denkt, oh, ich habe das nur nicht, zu nichts gebracht und eigentlich habe ich das Leben schon vielleicht verbockt. Naja, mit 83 Jahren kann es auch noch verbockt haben und am Ende wird den Mosebüchern gesagt, dass kein größerer Prophet gab als Israel, als Mose in Israel. Und noch zwei Gedanken möchte ich mitbringen und dann wünsche ich, dass ihr euch einfach in eurer Reihe ein bisschen unterhaltet für 2-3 Minuten. Wer ist dieser Gott? Haben wir manchmal vielleicht noch so ein beschränktes Bild, wie Gott ist, wie Gott handelt, wie Gott festgesetzt ist. Und die andere Frage, wie rede ich mit Gott? Ja, rede ich immer alles nett und gut? Oder bin ich so dreist, dass ich sage, sende doch, wen du senden willst?